NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Oktober 1953. Hans Globke wird Staatssekretär im Bundeskanzleramt.
Ich selbst war vor der Ernennung zum Staatssekretär hier schon als Ministerialdirektor tätig,
sagt Hans Globke in einem seiner wenigen Fernsehinterviews.
Ich stamme ursprünglich aus der Justiz, bin dann aber in der Hauptsache in der inneren Verwaltung tätig gewesen.
Der neue, starke Mann hinter Konrad Adenauer im Bundeskanzleramt tritt bescheiden auf. Denn von Anfang an ist der promovierte Jurist heftig umstritten. Schon unter Hitler war er hoher Beamter.
Als ich das erste Mal hörte, dass Globke der oberste Beamte der Bundesrepublik Deutschland im Kanzleramt werden würde, war ich empört.
So der SPD-Abgeordnete Egon Bahr.
Und zwar, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Mann mit seiner politischen Belastung als Mitautor der Kommentare zu den Nürnberger Gesetzen noch einmal so eine Position erreichen würde. Es war die unausgesprochene Amnestie für hohe NS-Funktionäre. Und das fand ich halt unerhört.
Auch Kabarettist Dieter Hildebrandt geht aufs Ganze. Er zählt Hans Globke zur ersten Riege der Nazi-Verbrecher.
Neulich hat mich ein Schüler gefragt, was der Unterschied ist zwischen den Nürnberger Gesetzen und dem Nürnberger Prozess. Ich sage, der Unterschied ist der, dass der Globke bei dem Prozess nicht dabei war.
Ich meine, wir sollten jetzt mit der Nazi-Riecherei mal Schluss machen.
Das Machtwort von Bundeskanzler Adenauer ist berühmt. Auch seine Devise für den Aufbau der jungen Bundesrepublik.
Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat.
Gemeint sind mit dem dreckigen Wasser die Altnazis in der Beamtenschaft. Auf ihre Erfahrung glaubt Adenauer nicht verzichten zu können, was man bis heute spürt.
Das größte Hindernis bei der Recherche war eigentlich die Konrad-Adenauer-Stiftung, die den Nachlass Globkes verwaltet.
Jürgen Bevers, Mitautor der Arte-Dokumentation »Der Mann hinter Adenauer«.
Wir hatten da Akten zur Einsicht verlangt und die sind uns aber zum Teil eben nicht ausgehändigt worden. Das sind Akten, die nicht persönlich sind, sondern das Archiv eines politischen Beamten. Und die müssten eigentlich für jedermann zugänglich im Bundesarchiv in Koblenz liegen.
Und Globke selbst? Warum spielt er 1953 im Alter von 55 Jahren als Vater von drei Kindern noch auf Risiko? Mit einem unauffälligen Posten in der Verwaltung der jungen Bundesrepublik hätte er sich viel Stress mit Justiz, Journalisten und politischen Gegnern erspart. Warum lockt ihn der Posten als Adenauers Schattenmann? Hans-Maria Globke wird 1898 als Sohn eines Tuchhändlers in Düsseldorf geboren. Seine Erziehung ist streng katholisch. Nach seiner Promotion wählt er die Verwaltungslaufbahn. Bereits in der Weimarer Republik fällt der junge Jurist durch einen Ehrgeiz auf, der ihn für die aufstrebenden Nationalsozialisten interessant macht.
Bereits vor der Machtübernahme hat Globke als preußischer Beamter an antisemitischen, republikfeindlichen Gesetzen mitgewirkt. So sollte zum Beispiel verhindert werden, dass Juden ihre blutsmäßige Abstammung durch Namensänderung verschleiern. So hat das Globke damals schon formuliert.
1935 wechselt er ins Berliner Innenministerium. Im gleichen Jahr verkündet Reichstagspräsident Hermann Göring die Nürnberger Rassegesetze.
Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
Jede sexuelle Handlung mit Juden wird unter Strafe gestellt, auch ohne Beischlaf. Ziel der Nationalsozialisten ist
die Reinerhaltung deutschen Blutes.
Globke erhält den Auftrag, die neuen Rassegesetze im Einzelnen juristisch zu kommentieren.
Selbstverständlich ist der Kommentar die authentische Auslegung des Blutschutzgesetzes gewesen,
sagt Peter Weber, ehemaliger Richter am Berliner Kammergericht.
Damit wurde die Grundlage dafür geschaffen, die Leute so zu klassifizieren, dass man sie aufteilen konnte in diejenigen, die deportiert und ermordet werden sollten und diejenigen, die auf andere Art und Weise diskriminiert werden sollten.
Der Dreiachteljude, der einen volljüdischen und einen halbjüdischen Großelternteil besitzt, gilt als Mischling mit einem volljüdischen Elternteil.
So die Definition Globkes?
Der Fünfachteljude mit zwei volljüdischen und einem halbjüdischen Großelternteil als Mischling mit zwei volljüdischen Großeltern.
Ein Kommentar, der also den Willen des Gesetzgebers auslegt, ist die ideologische Grundlage für das, was dann später daraus gemacht worden ist. Insofern muss man Globke als Schreibtischtäter bezeichnen.
Schuldig macht sich der Ministerialrat, so Peter Weber, auch während des Zweiten Weltkriegs.
Die Schlüsselverordnung für die Deportation in den Holocaust, das war die 11. Durchführungsverordnung, mit der die Juden staatenlos gemacht wurden und außerdem ihr Vermögen eingezogen. An dieser Ausarbeitung dieser Verordnung hat Globke im Jahre 1941 teilgenommen.
Glück für Globke, dass sein Antrag auf Mitgliedschaft in der NSDAP abgelehnt wird. Er ist den Nazis zu katholisch. Der Grund, seine Nähe zu ehemaligen Mitgliedern der Zentrumspartei. Nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands ist das mehr als ein Joker. 1947 wird Globke in einem Spruchkammerverfahren als unbelastet eingestuft.
Vorweisen konnte er bestimmte Entlastungsschreiben, etwa von seinen katholischen Kollegen und von Bischof Preysing. Das nannte man damals Persilscheine, die er aber selber angefordert hat. Und das lässt sich auch in einem Brief nachweisen.
Der Tenor der Persilscheine: Globke habe Vertreter der katholischen Kirche immer wieder vor geplanten Nazi-Aktionen gegen sie gewarnt. Doch er geht noch weiter, wie Jürgen Bevers in seinem Buch »Der Mann hinter Adenauer« nachzeichnet. Er behauptet, auch Kontakte zu den Widerstandskämpfern des 20. Juli gehabt zu haben.
In der einschlägigen Literatur zum 20. Juli wird man schwerlich Hinweise auf Globke finden. Nicht einmal in einer Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum christlichen Widerstand findet man den Namen Globke.
Der stattliche Mann mit der randlosen Brille und den zurückgekämmten grauen Haaren steht im Zwielicht. Trotzdem holt ihn Bundeskanzler Konrad Adenauer in seinen Mitarbeiterstab. Schon 1950 wird Globke im Bundestag heftig attackiert. Von Adolf Arndt. Der SPD-Abgeordnete weiß, wovon er spricht. 1933 ist er von den Nazis aus dem Richteramt getrieben worden, aus rassischen Gründen.
Wer als Jurist eine solche Untat, wie es die Nürnberger Gesetze sind, scheinbar wissenschaftlich kommentiert, setzt sich dem Vorwurf aus, dass das, was er dort getrieben hat, kaum mit einer anderen Bezeichnung versehen werden kann als der einer juristischen Prostitution.
Trotz aller Kritik wird Hans Globke heute vor 65 Jahren, am 27. Oktober 1953, zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt ernannt.
Globke hatte einerseits eine bemerkenswerte Zurückhaltung, eine geradezu devote Form des Umganges mit Adenauer, der aber gleichzeitig ihn mit einer unglaublichen, geradezu lautlosen Effizienz in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen ständig mit Informationen versorgte.
Professor Frank Bösch, Autor der Studie Die Adenauer CDU.
Globke war natürlich ein Idealtypus des preußischen loyalen Beamten, aber gerade wegen seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus wusste Adenauer, dass Globke nicht eine eigenständige Karriere, etwa als Nachfolger von Adenauer oder ähnliches, anstreben würde. Globke war frei von diesem Verdacht und insofern konnte Adenauer ihm ganz vertrauen.
Und das auch in Sachen Geld.
Adenauer war ein äußerst misstrauischer Mensch und vertraute seinem engsten Kollegen Hans Globke auch die Finanzen an. Und zwar die Finanzen, die über Spenden an die CDU kamen aus der Industrie. Ein Landesgeschäftsführer, der einen Wahlkampf führen wollte, wandte sich nicht an den Bundesschatzmeister in den 50er Jahren, wenn er Geld brauchte, sondern an Hans Globke direkt.
1956 stuft der US-Geheimdienst CIA den Staatssekretär als graue Eminenz ein.
Graue Eminenz ist eben jemand, der im Hintergrund ist, die Fäden zieht, der sehr diskret arbeitet, alles erledigt für seinen Herrn. Ein CIA-Mann sagte zu uns, er war his master's voice.
Ohne Zweifel kontrolliert er alle Schaltzentralen der Regierung.
Heißt es im CIA-Memorandum.
Folglich ist der Druck, den er ausüben kann, auch mit Hilfe des Reptilienfonds, beträchtlich.
Denn der Reptilienfonds ist eine Geldanlage, über deren Verwendung keine Rechenschaft abgelegt werden muss.
Und da Globke die Opposition als seinen Feind begreift,
so der CIA weiter,
kann man sicher sein, dass er seine Macht in einer strikt parteiischen Weise einsetzt.
Während seiner Zeit als Staatssekretär hat Globke ja ein besonderes Faible für Geheimdienste entwickelt, weil er ja auch gerne aus dem Hintergrund agierte, unauffällig. Und er hat damals auch Gehlen quasi angeheuert und hat die Organisation Gehlen als Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, der ja eigentlich für die Auslandsaufklärung zuständig ist, gnadenlos dazu genutzt, im Inland Leute auszuforschen.
Etwa um politische Gegner an ihre außerehelichen Liebschaften zu erinnern oder um Druck auf unbequeme Journalisten auszuüben. So lässt Globke ein Buch mit Dokumenten über seine NS-Vergangenheit durch einen gerichtlichen Vergleich vom Markt drängen. Er ist der mächtigste, bestinformierte Beamte der jungen Bundesrepublik. Wer zu Adenauer vorgelassen werden will, muss erst an seinem Staatssekretär vorbei.
Wir haben etwas warten müssen mit dem Beginn, weil ich gerade mit dem Kanzler durch den Garten ging,
sagt Globke entschuldigend zu einem Fernsehjournalisten.
Der Kanzler hat das gerne, dass er gewisse Dinge, vor allem grundsätzliche politische Dinge, bei einem Gang durch den Garten behandelt. Und das ist dann etwas, was auch dazu dient, gleichzeitig bei dem vielen Sitzen am Schreibtisch auch ein bisschen Bewegung zu verschaffen.
1961 erhöht sich der Druck auf Hans Globke noch einmal. In Jerusalem findet der Prozess gegen Adolf Eichmann statt, den Großorganisator des Holocaust. Die israelische Justiz möchte auch Adenauers Staatssekretär als Zeugen vernehmen.
Über den Prozessgeschehen hängt unverwischbar der Name Globke.
Doch der Bundeskanzler schafft auch dieses Problem aus der Welt mit hohen Wiedergutmachungszahlungen an Israel. ...1963 nimmt dann die DDR-Justiz den Kommentator der Nürnberger Rassegesetze ins Visier, allerdings in Abwesenheit.
Im Namen des Volkes. Der Angeklagte wird wegen in Mittäterschaft begangenen fortgesetzten Kriegsverbrechens gegen die Menschlichkeit in teilweiser Tateinheit mit Mord gemäß Artikel 6 des Statutes für den Internationalen Militärgerichtshof zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
Im Westen nimmt kaum jemand den Schauprozess ernst. Staatssekretär Globke kann zusammen mit Adenauer unbehelligt in Rente gehen. Ab und zu wird er noch als Zeuge vorgeladen.
Und er, der sonst für sein phänomenales Gedächtnis bekannt war, der hatte jedes Mal Gedächtnisverlust, wenn er als Zeuge im NS-Prozess aussagen musste.
Jürgen Bevers.
Wenn Globke nichts aus dem Kerbholz hatte, warum hat er nicht offen geredet? Warum hat er jeden, der ihn kritisiert hat, mit Anzeigen überzogen? Warum hat Adenauer durchgesetzt, dass sein Name im Eichmann-Prozess nicht erwähnt wurde?
Seinen Ruhestand will Dr. Hans-Maria Globke eigentlich in der Schweiz genießen. Doch die Eidgenossen verweigern ihm wegen seiner Vergangenheit als Nazi-Beamter die Aufenthaltsgenehmigung. 1973 stirbt Adenauers Schattenmann in Bonn.
Ich habe erst viel später mein Urteil revidiert in Bezug auf Adenauer.
So der SPD-Politiker Egon Bahr.
Weil ich erkannte, dass er eine gigantische Aufgabe vor sich hatte, nämlich die Integration des neuen Staates zu machen mit Millionen von NSDAP-Mitgliedern und Millionen von Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Und Globke war ein Instrument.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Hans Globke, der am 27. Oktober 1953 Staatssekretär im Bundeskanzleramt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.